Hallo und herzlich willkommen bei B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche. Mein Name ist Stefan Schlüter, ich bin Geschäftsführer der Take 5 Media GmbH und Marketing-Experte für die Heimtierbranche. Hier bekommst du exklusive Einblicke in Markttrends, Innovationen und Unternehmensstrategien. Und das direkt von den wichtigsten Playern der Branche. Regelmäßig spreche ich mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel und Services über die Themen, die die Heimtierbranche derzeit bewegen. Kompetent, praxisnah und mit echtem Mehrwert für dein Business. Bleib informiert, lass dich inspirieren. Und jetzt geht's los. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Folge von B2Pet. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche. Und es freut mich sehr, dass ich heute einen wirklich tollen Gesprächspartner erneut habe. Diesmal Klaus Wagner, Diplom-Agraringenieur, euch und Ihnen allen bestens bekannt als ehemaliger Jusera-Geschäftsführer, als Speaker, als Business Angel und nicht zuletzt als der Greenologe. Und was sich genau hinter dem Begriff verbirgt, das kann er uns gleich sicherlich noch ein bisschen näher erzählen. Und er konzentriert sich auf die nachhaltige Transformation von Unternehmen und Marken der Zoofachhandelsbranche und ist vor einiger Zeit eben auch in Erscheinung getreten mit einer völlig neuen Marke zusammen mit seinem Kompagnon, nämlich als Gründer der Marke Fairfresh. Ja, Klaus, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung und dass ich hier sein darf, Stefan.
Ja, also du hast natürlich einerseits schon eine absolut phänomenale Karriere hinter dir, eine phänomenale Karriere vor dir in der Heimtierbranche. Vielleicht zunächst mal zum Einstieg, was treibt dich eigentlich besonders um und was treibt dich auch besonders an? Was sind so die Faktoren, die dich da besonders momentan umtreiben und voranbringen?
Ja, vielen Dank, Stefan. Also in einem Satz, ich will die Pet-Branche nachhaltig transformieren, wandeln in eine Branche, die wirklich für Mensch, Tier und Umwelt lebenswert ist. Und das will ich als Grünologe tun, indem ich Marken, Menschen und Märkte grüner mache. Das funktioniert nur, wir sind und bleiben im Kapitalismus, wenn Geschäfte wirtschaftlich sind. Also das heißt, das, was ich jetzt die letzten 25 Jahre schon in der Branche machen durfte, nämlich Geschäftsmodelle entwickeln und groß machen, die auch wirklich weniger schlimm sind oder vielleicht sogar gut sind. Und dazwischen bewege ich mich und habe dort auch durch mein sehr gutes Netzwerk und viele Menschen, vor allem Inhaber und Geschäftsführer, die eigentlich dasselbe Ziel haben, aber vielleicht da und dort noch nicht wissen oder sich unsicher sind, wie sie und was sie da schaffen können in diesem Sinne.
Ja, also das ist schon mal ganz interessant. Du hast eben gesagt, die gut oder weniger schlimm sind. Sollte man sich, egal wer man nun ist, ob man sich in dem Moment gerade als Endverbraucher sieht oder ob man sich als Marktteilnehmer sieht, sollte man sich vielleicht von diesem absoluten Anspruch auch ein Stück weit verabschieden, wenn es um den Begriff der Nachhaltigkeit geht, weil ich immer so den Eindruck habe, die Gegner, die nageln einen dann schon mal darauf fest, dass sie sagen, dieses Produkt ist doch gar nicht richtig zu 100% nachhaltig, weil so richtig nachhaltig kann ja ein Produkt gar nicht sein. Gleichzeitig frisst es einen ein Stück weit auf, wenn man wirklich versucht, da zu 100% alle Faktoren mit zu berücksichtigen. Also ist vielleicht dann eher die Näherung die Lösung oder wie siehst du das?
Super herausgearbeitet. Ich habe früher immer gesagt und auch heute noch, es gibt kein wirklich nachhaltiges Produkt oder Geschäftsmodell, es gibt nur nachhaltigere, also das heißt der Komparativ. Und im Endeffekt ist es so, dass wir uns bewegen und die Geschwindigkeit und die Richtung, die wird maßgeblich bestimmt von einerseits Möglichkeiten, also dem Möglichkeitsraum, den wir haben oder uns schaffen, also auch von dem wir uns zutrauen, mit Produkten und Dienstleistungen den Kunden gegenüber zu monetarisieren. Und auf der anderen Seite, und das sage ich auch ganz offen, ich bin Visionär, das weißt du, Stefan, und habe auch 7 Kinder und habe meinen Kindern fest versprochen, ich werde alles dran setzen, um in meiner, ich sag mal Lebenszeit, weil zwischen Beruf und Leben ist für mich da kein großer Change, in meiner Lebenszeit 1 Million Tonnen CO2 einzusparen. Das ist sicherlich so eine ganz private, in Anführungsstrichen, Vision, aber um das zu schaffen, muss ich wirklich noch einiges transformieren und da kann ich natürlich und muss ich auch auf der einen Seite die Möglichkeiten sehen, aber dann, und das ist noch viel wichtiger, beim Schopfe packen. Und das habe ich eben mit Fairfresh getan, aber dazu nachher bestimmt mehr.
Dazu auf jeden Fall gleich mehr. Aber ich finde nochmal diesen privaten Antrieb, weil ich habe zum Einstieg dich ja auch gefragt, was treibt dich eigentlich an? Also diese privaten Motive finde ich auch ganz wichtig. Erlebst du da schon, dass eigentlich durch eine neue Generation, eben du hast deine Kinder angesprochen, dass durch ja, Jugend, Kindheit, diejenigen, die jetzt auch nachkommen, sich da schon ein anderes Bewusstsein bildet? Oder ist man da vielleicht auch schon so ein Stück weit gebiased, weil natürlich erzieht man die Kinder auch so ein bisschen so, wie man selbst tickt und denkt? Also wie würdest du das beurteilen?
Es sind zwei Ebenen. Erste Ebene, du weißt genauso wie ich, wenn wir mit Älteren reden, also noch älter als wir, nein, als ich, dann kommt ganz oft so die Aussage, ich würde alles geben für mein Kind und die nächste Generation und so weiter. Und damit meinen die Menschen meistens Geld und dass sie es irgendwie besser haben. Was das für besser ist, das ist unklar oder nicht definiert, weil so schlecht haben wir es ja nicht, ja, ganz nüchtern betrachtet. Und dass eigentlich dieses besser, ich sage nicht Verzicht bedeutet, aber ein anderer Konsum bedeutet, das missverstehen oder wissen auch viele einfach nicht. Das heißt also, der erste Punkt ist, dass wir ein anderes Zielbild entwickeln müssen als das, was wir aktuell haben, nämlich nur eine Steigerung des Bruttosozialproduktes in Euro. Und das andere, und das halte ich für mindestens genauso wichtig und leider Gottes auch nicht so einfach wie das erste. Das erste ist schon schwierig, aber das zweite ist noch schwieriger. Die neuesten Statistiken und Umfragen zeigen, dass das Nachhaltigkeitsbewusstsein bei über 50-Jährigen höher ist als bei der Jugend. Jetzt ist die Jugend aber auch in der, früher war das ein bisschen anders, ist jetzt in der Umfrage ab 14 befragt worden. Und ich muss leider Gottes sagen, Stefan, und ich hau meine eigenen Kinder jetzt nicht in die Pfanne, aber ich sehe es bei denen auch, ja. Also das, solange die Wiese grün, der Wald noch da ist und Wasser aus dem Hahn kommt und irgendwie das Leben doch schön ist, ist dieses Verständnis für wir fahren in eine Klimakatastrophe, das ist nicht gegeben. Das kann ich auch nicht erwarten und ehrlicherweise glaube ich, dass die Leute, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich glaube, die Zusammenhänge zumindest zu sehen, ob ich sie alle verstehe, ist eine andere Baustelle. Und dass dann eben die Leute, die das wissen, auch die Verantwortung haben, was zu verändern. Das heißt also unabhängig, und jetzt zu deiner ursprünglichen Frage, unabhängig von dem, ob ich jetzt Bestätigung von der Jugend und meinen Kindern kriege oder nicht, ich werde dieses Ziel weiterverfolgen, weil ich überzeugt bin davon, dass es jemand tun muss. Because we can, because I can.
Ja, also das ist natürlich wirklich auch ein guter Anspruch und deckt sich so ein bisschen auch mit meiner Empfindung. Und trotz aller Bewegungen von Fridays for Future habe ich den Eindruck, dass auch ja die Konsequenz und die Dramatik dann vielen natürlich nicht bewusst ist. Ich habe das einmal sehr eindrücklich, eindringlich erlebt, als wir unseren Nachhaltigkeitstag in unseren digitalen gemacht haben, an dem du auch dankenswerterweise teilgenommen hast. Und da hat Engelbert Kötter damals ein sehr, sehr eindringliches Plädoyer für Nachhaltigkeit gehalten. Und danach ging es mir jetzt nicht unbedingt besser, weil er hat eigentlich uns vor Augen geführt, wie der Wald noch vor einigen Jahren aussah, wie der Wald jetzt aussieht, selbst wenn er an einigen Stellen vielleicht noch grün sein mag. Und das sind natürlich schon Konsequenzen, die auch jeder eigentlich vor der eigenen Haustür inzwischen auch spürt. Du hast eben schon die Umfragen angesprochen. Jetzt haben wir natürlich, also leben wir schon in einer Zeit, in der wir so den Eindruck haben, wenn es dann an den eigenen Geldbeutel geht, und das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Luxus zu tun, sondern es hat auch was natürlich damit zu tun, welche Nöte, welche Sorgen haben dann auch viele Endverbraucherinnen und Endverbraucher, dann ist Nachhaltigkeit manchmal auch ein Stück weit untergeordnet. Denkst du, das sind so Wellenbewegungen, wie wir sie in vielen verschiedenen Bereichen erleben? Oder haben wir da noch einige Jahre jetzt wirklich zu kämpfen, ja, für das Thema Nachhaltigkeit eigentlich auch so ein bisschen einzunehmen?
Auch wieder vielschichtig. Also erstens mal, wir leben in Wellen. Das weißt du. Wir hatten unterschiedlichste Wellen, ich will sie gar nicht benennen. Die letzten zwei war Corona und Krieg, was auch immer Krieg genau bedeutet, weil bei uns in Deutschland gibt es keinen Krieg. Wir hören nur immer von dem. Und die Folgen waren am Anfang stark. Jetzt sind sie aus meiner Sicht wesentlich geringer geworden und trotzdem redet noch jeder davon. Oder nimmt das auch als Grund? Und jetzt komme ich zu einem Versuch der Antwort. Nachhaltigkeit muss man sich leisten können, hat mal jemand gesagt. Und der Punkt ist, dass wir, wenn ich nach Afrika sehe, und ich durfte ziemlich lange in Afrika Entwicklungszusammenarbeit machen, da wird wirklich klar, dass, wenn es um substanzielle Dinge geht, das Essen gemeint ist und die Wohnung und das Überleben und die medizinische Versorgung. Wenn bei uns es um Substanzielles geht, so nehme jetzt mal dasselbe Wort, dann geht es um, wie viel Reisen kann ich mir leisten, wie groß ist mein Auto, kann ich mir ein Elektroauto leisten oder nicht, was auch immer das heißt. Und deswegen glaube ich, dass diese Sicht einfach eine komplett andere ist, die in der westlichen Hemisphäre jetzt besonders, also ich möchte gar nicht trennen zwischen westlich und östlich, aber bei uns eben im industrialisierten, hochindustrialisierten Bereich, eben der scheinbare Verlust von Reichtum schon reicht, um Nachhaltigkeit zu depriorisieren. Kleiner, nicht Spoiler, aber leider auch kein Fun Fact. Das Barvermögen bzw. das Vermögen der Deutschen ist so hoch wie noch nie. Dass das vielleicht ungleich verteilt ist oder sicherlich, ist was anderes. Aber grundsätzlich, wir leiden hier nicht an flächendeckender Armut.
Ja, also sicherlich und das Sozialsystem als solches funktioniert natürlich, auch wenn man da schon den Eindruck hat, dass ja immer mehr eigentlich dann am unteren Ende auch ein Stück weit ja hinten überfallen in der Betrachtung oder Berücksichtigung. Aber was ich nochmal ganz interessant finde, das ist eigentlich so ein Stück weit ja der Gesinnungsaspekt, was wirtschaftliche Entscheidungen oder was Kaufentscheidungen betrifft. Weil ich habe kürzlich noch einen Podcast gehört, wollte jetzt das Buch auch mal demnächst lesen von Philipp Hübel, Moralspektrum. Das hat den betreffenden Untertitel, wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht. Das ist sehr provokant, das ist auch sehr unbequem. Aber auf der anderen Seite, ist das nicht auch eine Herausforderung für jemanden wie dich, dass du auf der einen Seite den Eindruck hast, es gibt diejenigen, die wollen schon, dass die Welt ein besserer Ort wird, was auch immer das heißt. Die wollen schon auch die Welt ein Stück nachhaltiger machen. Dann gibt es aber auch diejenigen, die dann gar nicht so selten vielleicht auch ein Stück weit verbissen sind und den anderen dann noch vormachen wollen, dass sie bessere Menschen sind, weil sie jetzt vielleicht nachhaltiger sind, weil sie vielleicht auch ein Stück weit politisch anders eingestellt sind. Also ist da vielleicht auch die gute Absicht zwar vorhanden, aber auf der anderen Seite auch wieder nur, ja, also die Frage des Statussymbols, diejenige, die dominiert?
Also es gibt ja von Erich Fromm, haben oder sein. Also wir müssen mit einer hohen Ambiguitätstoleranz ausgestattet sein, um diese kognitive Dissonanz aushalten zu können, die uns tagtäglich betrifft. Und in der Tat, wie du sagst, Tesla war am Anfang und ist heute gar nicht mehr, aber aus ganz anderen Gründen, ein Statussymbol für die Gutbürger, die oder besser Bürger, die ein Stück weit sicherlich einerseits den eigenen Strom verwerten wollten und sicherlich auch in Anführungsstrichen First Mover sein wollten und waren. Auf der anderen Seite aber auch ein Statussymbol nach außen, so ähnlich wie Dacia auch ein Statussymbol war, obwohl sie behauptet haben, sie wären gar kein Statussymbol. Und ehrlicherweise ist es so, dass ich glaube, wir kommen jetzt in eine Zeit hinein, wo es schon noch Vorbilder bedarf. Also Idole. Ich bin groß geworden, da gab es eindeutige Idole, ja, ob die jetzt gut oder schlecht waren, in welchem Bereich, spielt keine Rolle. Ich glaube, dass wir mehr auch Prominente brauchen, auch im Pet-Bereich, auch im Heimtierbereich, in dem wir beide uns in diesem Teich, in dem wir uns bewegen, die sich nach außen ganz klar zeigen und sagen, ich mache das, und zwar nicht, weil ich jetzt mehr Geld verdiene oder weil ich allen beweisen will, dass ich moralisch überlegen bin, wenn ich zum Beispiel kein Fleisch mehr esse, sondern weil ich einfach und schlicht wirklich Tierleid so weit wie möglich vermeiden will und vielleicht auch noch was für meine eigene Gesundheit tun will.
Wenn wir jetzt mal so richtig in die Heimtierbranche reingucken und auf die Produkte gucken, ein Ansatz, der mir ganz gut gefiel und gefällt, den auch schon der ein oder andere Hersteller geht, ist der Ansatz des Nicht-Absoluten. Also inwiefern ist das vielleicht auch eine Lösung, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel ein Produkt, nachher kommen wir ja auf deine und eure Marke, aber ich habe ein Produkt, das ist vielleicht, hat entweder eine alternative Proteinquelle aus dem tierischen Bereich oder vielleicht auch eine pflanzliche Proteinquelle, eignet sich also auch zwischendurch mal, um dem Hund einmal in der Woche vielleicht auch ja, die vegetarische Mahlzeit zu kredenzen, muss es immer so absolut sein, weil ich so den Eindruck habe, das führt sofort natürlich dazu in der Argumentation, dass der eine oder andere dann wieder sagt, obwohl es gar nicht so gemeint ist, ich lasse mich doch nicht bevormunden. Ich esse selbst Fleisch und ich will auch nicht, dass mein Hund fleischlos ernährt wird. Also manchmal hat man ja so den Eindruck, dass das sofort der Verdacht des Bevormundens schon dazu führt, dass es zu einer ablehnenden Haltung kommt. Aber ist vielleicht diese eher offene Haltung auch eine Lösung, was das betrifft?
Ich würde sagen zu, ja. Was die anderen 20 sind, bringe ich am Schluss. Also ja, du hast vollkommen recht. Wir sind in einer Gesellschaft, wir sagen dazu freien Gesellschaft, wobei das ist auch nicht so, weil wir werden massiv von den Medien und von unserer Bubble gelenkt und geleitet. Und ehrlicherweise, so wie ich mich informiere und so wie ich meine Medien konsumiere, so denke ich. Und Bias, du kennst diesen, der Fehler, der entsteht, weil ich mich ständig selbst bestätige. Also, und in dieser Absolutheit bestätigen wir uns dann doch beziehungsweise auch in der Ablehnung der Absolutheit bestätigen wir uns und bemerken gar nicht, dass es Lösungen gibt, die ganz ohne Ideologie einfach und schlicht besser sind. Einfach und schlicht besser. Und ich glaube, dass wir in eine Normalität reinkommen müssen, so wie eben vor 5 Jahren ist noch, ich sage nicht abnormal, aber eher selten war, ein Elektroauto zu fahren. So ist es heutzutage hoffentlich so, dass wir mit alternativen Proteinen, so wie wir jetzt im Gespräch, aber auch in jedem Handel und hoffentlich in jedem Zuckerhandel Alternativen finden, die einfach weniger schlimm sind und ein bisschen besser. Und dann zu den 20%, und da will ich auch noch ganz kurz, ich bin echt keiner, der Regulierung das Wort redet. Ich selber bin leider Gottes Opfer der Bürokratie geworden und bin es auch heute noch mit meiner Firma. Ja, weil in Deutschland eine Produktion aufzubauen ist wirklich Hanebüchen. Ich weiß nicht, ob es das Wort noch gibt, aber eigentlich, okay, also dafür ist es erfunden worden, für diesen Fall. Aber ganz offen, ich bin auch wirklich manchmal für Regulierung. Ich gebe dir ein Beispiel. Diese 20% sind zum Beispiel Verpackung. Dass wir jetzt ein Kreislaufwirtschaftsgesetz haben, was Sachen vorschreibt, die absolut richtig sind und die auch machbar sein müssen und die machbar gemacht werden müssen, ist absolut richtig. Und da können wir jetzt nicht darauf warten, dass dann irgendjemand oder die Mehrheit dafür entscheidet, nur noch Monomaterial, voll recycelbare Pouchbeutel zu haben. Das geht nicht. Da können wir noch Sankt-Nimmerleins-Tag warten, ja? Sonst haben wir noch die Einwegmesser und Einweggabeln noch in 10 Jahren, wenn die erlaubt sind.
Das auf jeden Fall. Also ich denke, so gewisse Rahmenbedingungen und auch eine Verlässlichkeit natürlich. Also ja, dass dann auch Hersteller wirklich wissen, wenn ich jetzt plane oder jetzt umrüste, dann habe ich aber auch wirklich für die nächsten 5, 6 Jahre Ruhe, bis dann vielleicht irgendwie eine leichte Anpassung kommt, aber nicht alles wieder auf links gedreht wird innerhalb von 1,5 Jahren. Das ist auch klar. Ja, wenn wir jetzt schon mal darauf schauen, welche Herausforderungen du zu meistern oder ihr zu meistern hattet als Team und jetzt auch aktuell noch habt, was war letztendlich erstmal so der Impuls überhaupt dazu, eine Marke Fairfresh ja zu entwickeln, auf den Weg zu bringen? Ihr habt da auf der letzten Interzoo ziemlich für Furore gesorgt, habt auch auf Social Media jede Menge, auch im B2B-Kontext, rund um die Marke gezaubert. Aber vielleicht kannst du zunächst mal sagen, was ist das Besondere an der Marke und wie ist überhaupt die Idee?
Ja, also spannende Frage und ich bin noch mittendrin, von dem her, ich habe noch die, ich sage mal die Makroperspektive, sondern ich bin immer noch im Operativen sehr behaftet. Erstens, und das muss ich sagen, ist für mich die wirklich treibende Kraft, ich will Hunde und Katzen dauerhaft bestmöglich ernähren. Also es ist ein ganz klares Ziel, ich bin Tierernährer, du hast es am Anfang gesagt und ich glaube, dass wir dort schon die letzten Jahrzehnte deutliche Verbesserungen zu davor gesehen haben, aber es geht noch mehr. Also das ist der vom Tier, kann das Tier noch gesünder werden und noch länger leben. Der zweite Punkt ist, und das war für mich schon ausschlaggebend, es ist extrem schwierig und wird auch immer Nachhaltigkeit zu monetarisieren. Das ist für die Endkunden weder verstehbar noch wirklich akzeptabel. Also sie wollen es auch gar nicht. Also die desiren es nicht. Stehen nicht morgens auf und sagen, ich will jetzt endlich eine kreislauffähige Verpackung haben. So. Und das ist, also von dem her, ich musste über den Grinologen, nicht Umweg, aber über den Weg der Beratung auch lernen. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Ein Geschäftsmodell aufzubauen, dazu bedarf es natürlich Geldgebern, die auch davon überzeugt sind. Und jetzt kommt leider Gottes etwas, was ich als eine von vielen Lessons learned habe. Wenn du wahnsinnig viel Geld die letzten 10, 20 Jahre mit bestehenden Maschinen, in die du reinvestiert hast und da, wo vielleicht oder sicherlich Millionen von Euro drin hängen, verdient hast, dann hast du gar nicht die Notwendigkeit, beziehungsweise du hast sogar Bedenken, in was Neues zu investieren, weil du ja dein eigenes Geschäftsmodell disruptieren könntest. Mhm. Und das ist ehrlicherweise nicht nur in anderen Branchen, das ist bei uns substanziell im ganzen Pet-Bereich genau dasselbe. Wenn du einfach und schlicht immer nur einen Wachstumspfad hattest, mit, ich sag mal, ohne dich um echte Innovationen kümmern zu müssen, mit Trockenfutter, mit Dosenfutter, dann änderst du nichts, weil warum solltest du es tun, wenn du nicht von außen geforst wird? Und der dritte Punkt, der ist für mich auch mindestens genauso wichtig wie die ersten zwei. Das ist der Treiber für die Endkundenentscheidungen. Und da ist für mich die Bequemlichkeit einer der größten Treiber. Also wenn ich so in die Welt hinausschaue, was jetzt Systeme angeht, die uns unterstützen, die vielen kleinen Helferlein im Haus. Und wie können wir zum Beispiel von den großen Mengen Dosenmüll wegkommen? Aber wie schaffen wir es dann nicht, das zu tauschen durch einen Pouchbeutel, der extrem unnachhaltig ist, weil er metallisiert ist, nicht recycelbar ist, verbrannt werden muss und dann oftmals auch dementsprechend Ressourcen vernichtet. Ja? Also das heißt, dieser dritte Bereich der Bequemlichkeit, wie schaffen wir es auch, und jetzt komme ich auf den Punkt, wenn ich über den großen Teich hinausschaue, zum Beispiel Amerika, diesen Trend der niedrig prozessierten Futtermittel, also gently cooked oder einfach weniger prozessiert, weil das ist halt einfach so, sowohl die Trockenfutterkrokette als auch die Dose ist bei 130 Grad meistens gekocht, lange gekocht und dementsprechend auch wieder mit heißem Dampf oder Luft getrocknet oder gekühlt später. Und das wollte ich alles vermeiden, weil ich bin sicher, es geht anders. Also es gab einen Blumenstrauß an Motivationen für mich, das zu tun und diese Energie, die ich jetzt an den Tag legen muss, um all die Widerstände und Hürden zu überwinden.
Ja, also sehr spannend auf jeden Fall. Und dann eben das richtig zu ordnen und dann eben auch das richtige Produkt zu finden, die richtige Nische zu entdecken, das ist natürlich dann wirklich die Herausforderung. Jetzt habt ihr eben dieses gently cooked Verfahren, dieses dampfgegarte Futter, das habt ihr so als euer frische Konzept eben entsprechend entwickelt. Wenn man eben jetzt mal absieht davon, wie ressourcenschonend das ist, wie eben auch entsprechend Abfall, unnötiger Abfall ganz am Ende vermieden wird, das Recycling eben entsprechend ermöglicht und erleichtert wird. Jetzt vielleicht zunächst mal an die Zielgruppe denkend, die ihr damit angeht. Sind das wirklich dann eigentlich wie im Humanbereich diejenigen, die sagen, ich will es auch ein Stück weit mehr convenient haben? Also sind das vielleicht auch teilweise Barfer, die aber eigentlich nicht barfen möchten, oder potenzielle Barfer, die dann sagen, ich möchte eigentlich ganz gerne ein Futter, das nicht zu stark, oder Rohkomponenten, die nicht zu stark prozessiert sind. Und da ist das vielleicht ein Mittelweg, der dann zu wählen ist.
Also du hast es schon so richtig zusammengefasst, wenn ich jetzt mal das Spektrum der verschiedenen Fütterer anschaue oder Fütterungssysteme, dann ist das Trockenfutter an die gerichtet, die es extrem convenient, also du transportierst kein Wasser, du hast quasi schon alles getrocknet, haltbar gemacht und ehrlicherweise, die haben zwar wie so oft vielleicht ein unterschwelliges, schlechtes Gewissen ihrem Hund, der ja interessanterweise dank der Humanisierung Teil der Familie und wie ein Kind behandelt werden sollte, aber lebenslang eine trockene Krokette zu geben, also das würde ich dann doch mal überlegen, ob ich meinen Kindern das so geben würde. Ich selber war jahrelang Verkäufer von Trockenfutter, von dem her weiß ich, was ich sage. Ich würde es nicht tun. Und auf der anderen Seite sind eben die Barfer, das ist der maximale Aufwand. Nein, es wird nur noch getoppt durch die Selbstkocher, also diejenigen, die sich das Rohe kaufen und dann noch selbst kochen. Aber die Barfer haben schon einen sehr großen Aufwand. Und dazwischen bewegt sich irgendwo sehr einerseits die Bubble, die sagt, eine Dose oder beziehungsweise klassisch konserviertes Fleisch ist dann so ein Mittelweg, wo ich sage, so na Corned Beef, das ist schon okay, da sieht man ja das Fleisch noch und so weiter. Aber der Müll ist halt blöd und das Gewicht, was ich nach Hause schleppen muss. Also die Convenient-Geschichte ist ein Treiber, wobei es nicht der eigentliche Auslöser ist, sondern wirklich der Glaube, und das Wissen, dass ich, je frischer und naturnaher ich einen Hund ernähre, desto besser für den Hund. Weil ehrlicherweise, Stefan, der Megatrend beim Menschen geht genau in dieselbe Richtung. Es gab noch nie so viel Smoothies in den Regalen, noch nie so viel frische Regale in jedem Rewe, in jedem Edeka, überall gibt es die. Also von dem her, der Trend geht eindeutig in diese Richtung.
Ja, das ist natürlich nochmal ganz spannend. Ich habe mal vor längerer Zeit auch rund um den Bereich Nachhaltigkeit mit ein paar Branchenexperten gesprochen und die haben dann eigentlich so die vielleicht etwas steil anmutende These aufgestellt, aber das wird sich eigentlich auch mit dem überschneiden, was du gerade gesagt hast aus dem LEH-Bereich, dass der LEH-Bereich, teils auch die Discounter-Entwicklungen natürlich auch die letzten Jahre getrieben haben, teils auch im Bio-Bereich und jetzt eigentlich die Heimtierbranche, gerade was den Fachhandel anbelangt, ihre nach wie vor ja dominierende Position in Bezug auf Beratungskompetenz wirklich nutzen muss, um nicht vielleicht irgendwann das Nachsehen zu haben. Siehst du das ähnlich, ja sagen wir mal herausfordernd für den Fachhandel?
Total spannende Frage. Also ich hatte die Diskussion, ich sage das echt, war sogar schon mit Thorsten Töller. Weil er dasselbe sieht, wenn man in den USA sich die genauen Marktbewegungen anschaut, ohne dass ich jetzt die letzte Zahl habe. Ich bin da nicht statistisch vernetzt oder sowas. Ja. Aber wenn ich mir die Branche anschaue, wenn ich mit den Leuten da drüben rede, ich habe gute Kontakte rüber, eindeutig, du hast vollkommen recht, der Lebensmittelhandel ist ein schlafender Riese mit vielen Möglichkeiten. Und ich glaube, ohne jetzt einen zu nennen, wir beide kennen ihn in Deutschland, es gibt einen, der wacht gerade auf so ein bisschen, ja, und hat vor, du nickst, die Hörer können das nicht sehen. Ich weiß nicht, ob hier Schleichwerbung erlaubt ist. Ist ja keine Werbung, ist ja nur ein Hinweis.
Also sei benannt, ja klar.
Ja, also Rewe versucht das und L'Oréal tut das. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie da auch gar nicht so unerfolgreich sind, weil du weißt, während Corona ist dieses One-Stop-Shopping aufgekommen. Wie schaffe ich es in einem Ladengeschäft mit möglichst wenig Kontakt und natürlich auch geringem Zeiteinsatz, möglichst viel auch mit nach Hause zu bringen? Und das, was bis jetzt natürlich immer so ein Nimbus war des Zooverhandels, bei ihm gibt es Exklusivmarken. Ja, diese Markengeschichte, das stimmt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Und den müssen die Fachhändler aus meiner Sicht verstehen. Es ist nicht das Ziel, die 121. Marke mit Trockenfutter oder Dose aufzugleisen und dann dem Endkunden zu versuchen, die zu differenzieren, sondern das Ziel muss sein, eine dauerhaft echt gute Fütterungsart und Weise gepaart mit Markenidealen oder einer Orientierung, die eben eine Marke geben kann, der Endkundin anzubieten. Und wenn der Zooverhandel das jetzt verschläft mit der gently cooked, niedrig prozessierten Ware, dann passiert genau dasselbe wie in den USA, dass nämlich der LEH, die Grocery Stores, laufen dem Fachhandel den eindeutigen Rang ab. Also diese Kategorie ist weniger im Pet Special Retail, sondern vielmehr im LEH gekommen und immer noch präsent.
Und das ist natürlich jetzt spannend, weil gerade der Fachhandel natürlich immer nach den Produkten sucht, der Onlinehandel schlussendlich auch. Aber gerade der Fachhandel sucht natürlich immer die Alleinstellung und die Abgrenzung auch ein Stück weit vom Wettbewerb. Und das passiert natürlich oftmals über Marken. Und in dem Fall bietet natürlich eine komplett neue Produktkategorie dann auch nochmal eine Möglichkeit. Der anderen Seite, wir sehen das natürlich auch im Fachhandel, wenn wir jetzt eine Marke sehen oder wir sehen vielleicht auch nur bestimmte Produkte, die sich in einem Regal wiederfinden und vielleicht auch ein Stück weit verlieren. Glaubst du, dass ja entweder die Marke möglichst breit präsentiert werden muss, ist natürlich die Wunschvorstellung einer jeden Marke, oder alternativ vielleicht auch durchaus Produkte des Wettbewerbs in der gleichen Produktkategorie, im gleichen Bereich oder Segment mit präsentiert werden sollten, um halt wirklich mal eine entsprechende Wahrnehmbarkeit im Markt zu schaffen?
In den Nullerjahren, Stefan, dieses Jahrtausends, war es so, dass ich war ja noch Frischling in der Branche. Ich war gottfroh, im Nachhinein immer froher geworden, dass es Royal Canin, Eukanuba und Co. gab, die wirklich über Regalbreite die Notwendigkeit von einer super Premium-Fütterung bis zum Endkunden geträllert haben. Und das natürlich auch mitfinanziert haben, ja? Also auch Geld damit verdient haben, aber auch mitfinanziert. Und deswegen, ich mache das ganz kurz und knackig. Ich bin jetzt über 50. Ich kann nicht 20 Jahre warten, bis dadurch irgendwelche Social-Media-Kampagnen oder sonst was so eine kleine Marke salonfähig groß geworden ist, mal abgesehen davon, dass es heutzutage auch nicht mehr so lange dauern muss. Aber ich bin ganz klar der Meinung, bitte 2, 3, 5 Marken reichen dicke, die sich diesem Thema annehmen und es nach außen tragen und Regalplätze einnehmen und natürlich auch den Qualitätsstandard möglichst schnell auf ein maximales Niveau heben, damit nicht dasselbe passiert wie bei der veganen Wurst und Fleischalternativen, wo wir so nach 10 Jahren gefühlt immer noch dastehen, dass so ein Drittel der Produkte oder die Hälfte, ohne denen zu nahe zu treten, einfach nicht gut genug ist. Und irgendwie auch dadurch so die Lust an dem Neuen verloren gegangen ist. Ja, wir müssen also recht schnell ein hohes Qualitätsniveau erreichen, wo die Endkundin sagt, wow, da gibt es nichts mehr anders. Das ist klar. Und nicht nur die Barfer, weil sie damit im Urlaub nicht mehr gefrorenes Fleisch mit sich rumschleppen müssen. Und nicht nur die Trockenfutter, weil sie ab und zu mal schlechtes Gewissen haben und was füttern, sondern das ist die dauerhafte Fütterung lebenslang. Das ist mein Ziel.
Und dann ist natürlich auch die Grundfrage oder die Gretchenfrage, wie hältst du es denn mit dem Preis? Wir haben eben in unserer letzten Haustierstudie auch die Erkenntnis gehabt, viele haben gesagt, ja, generell ein Produkt, das ein Stück weit nachhaltiger ist, ist für mich spannend, aber es darf auf gar keinen Fall mehr kosten als das konventionell hergestellte Produkt. Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber wenn man jetzt mal vielleicht von dieser Maximalforderung oder dem maximalen Wunsch des Endkunden absieht, wie gelingt es da irgendwie einen Preispunkt zu setzen, bei dem man sagt, okay, wenn ich jetzt die Fütterungskosten pro Tag berechne und das vielleicht auch ins Verhältnis setze zu meinem bisherigen Produkt, dann kann ich mir das dennoch erlauben oder meinem Tier das dennoch gönnen.
Also ganz offen, du weißt, wo ich vorher war. Du hast es am Anfang gesagt, ich war bei Jusera. Und ich habe bei Jusera ganz klar, Entschuldigung, der Begriff ist echt altertümlich und ich traue mich fast nicht, ihn zu sagen. Ich sage trotzdem Volksfutter. Also wirklich, wo man sagt, so, nee, Volkswagen, Volksfutter, einfach wirklich für jeden annehmbar, akzeptabel, gute Qualität. Und ich denke, das habe ich bei Jusera in der Zeit, wo ich da war, ganz gut hingekriegt. Oder beziehungsweise Coursera hat es ganz gut hingekriegt. Ich war nur mittelbar da dran schuld. Aber und genau dasselbe mache ich jetzt auch, Stefan. Mein ganz klares Ziel ist, dass es natürlich Produkte gibt, die, ich sag mal, im oberen Drittel jetzt angesiedelt sind. Also es gibt immer noch teurere Produkte, aber wir sind aktuell sicher noch keine Billigheimer. Und sobald, und jetzt kommt eben diese typische Kurve, die kennst du natürlich für neue Produkte, die dann, und das ist ganz klar unser Skalierungsschritt, das kann ich jetzt schon ankündigen, beziehungsweise sagen, wir haben jetzt eine große Linie am Start, die kann einfach billiger produzieren. Das heißt also, der ganz typische Fall tritt jetzt ein. Wir haben Kostendegression, Skaleneffekte. Ich bin jetzt kein BWLer, ich bin Ingenieur, aber so viel verstehe ich dann doch davon. Und diese Skaleneffekte, die wollen wir jetzt natürlich bis zur Endkundin durchsetzen. Und dann werden wir aus meiner Sicht akzeptabel im Mittelpreissegment, aber mit wesentlich besserem Mehrwert versprechen, als die bestehenden Produkte reüssieren. Das ist unser Ziel. Bis wir dann zum Billigprodukt kommen oder beziehungsweise im unteren Preissegment angelangt sind, da muss man noch ein paar Produktlebenszyklen durchgehen. Aber das ist auch gar nicht notwendig aktuell.
Ja, das klingt auf jeden Fall jetzt schon mal nach einer sehr spannenden Perspektive auch für den Handel, weil sich dadurch natürlich eine gewisse Preisdifferenzierung auch nochmal ergeben wird innerhalb der verschiedenen Produkte der gleichen Kategorie. Vielleicht mal noch kurz auf das Thema Durchsetzungskraft und die Rolle der Kommunikation, des Marketings, aber auch generell der Kommunikation rund um eine solche Produktlinie, aber auch generell rund um diese Produktkategorie. Wie ist da eure Strategie? Weil eigentlich ist es natürlich ein bisschen schwierig, jetzt als nahezu Einzelkämpfer, ihr habt da sicherlich noch einige Mitstreiter auch in der Branche, aber da eben jetzt erstmal überhaupt ein gewisses Bewusstsein aufzubauen, erstmal branchenintern, aber dann natürlich auch in Richtung Endkunden, also erstmal überhaupt ja, zu erreichen, dass Endkunden sich damit beschäftigen und dann auch, das finde ich spannend, das möchte ich mal testen, das möchte ich mal ausprobieren und dann im Idealfall natürlich auch gerne beim Produkt und bei der Stange bleiben.
Also du hast vollkommen recht, wir sind aktuell natürlich noch sehr, 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 sehr klein, was auch naturgemäß unsere eigene Marke betrifft, aber auch die B2B-Kunden und Marken, die wir ansprechen. Aktuell ist es so, dass alle ihre Pipelines noch voll haben, was auch immer das heißt, ihre Produktentwicklungspipelines. Ich bin aber dafür lang genug in der Branche, um zu wissen, dass wenn es, also ich kenne nicht so viele Branchen, aber die Branche kenne ich sehr gut, also wenn es die Möglichkeit gibt, ich sage nicht erdrutschartig, aber in einer Art der Lawine mit exponentiellen Effekten etwas wirklich zu verändern, dann ist es die Pet-Branche. Weil wir haben so eine Händlerstruktur aus meiner Sicht. Ja, es gibt noch kleinere, es gibt mittlere und es gibt die großen. Und in der Reihenfolge kann man dann auch skalierbar Produkte und Konzepte anpassen, inklusive Margen und UVPs. Also das heißt, das kann man dann alles schon managen. Und ich sage jetzt mal, wir müssen natürlich auch, und das bei Endkunden, bei Futter, das sage ich dir echt nichts Neues, die Endkundinnen wechseln kein Futter, wenn sie es nicht müssen oder wenn es nicht einen Trigger gibt. Keine Ahnung, der Nachbar erzählt, er zahlt 5 € weniger oder ist doch viel besser oder keine Ahnung was. Also das heißt, die Wechselbereitschaft ist jetzt nur bedingt da. Wir müssen einfach und schlicht die wirklich bessere Alternative an 2, 3 Punkten bieten. Dem gesundheitsbewussten, aufgeklärten der Hundehalterin, die, ich sag mal, niedrig prozessiertes Futter will. Das ist jetzt noch relativ selten, das gebe ich offen zu. Jeder, der ein Problem mit Allergien hat oder Futtermittelunverträglichkeiten oder generell Darmproblemen, weil wir einfach ein sehr schonendes Verfahren haben, was eine höchste Verträglichkeit absichert. Und dann last but not least natürlich auch dem, der mit seinem Hund einfach einen top gesunden, auch wenig Tierarztkosten verursachendes Futter haben will. Also wir robben uns in den Zielgruppen einfach immer weiter vor und werden immer breiter. Das ist sicherlich nichts, Stefan, was in 3 Monaten erledigt ist. Ich gehe davon aus, ganz realistisch, dass ich in 3 und 5 Jahren deutliche Marktanteile erkennen und haben will. Also ob ich die nun mit unserer Marke oder mit B2B-Marken habe, ist egal. Aber im Zeitraum von 3 bis 5 Jahren ist das machbar.
Das klingt auf jeden Fall ambitioniert, gleichzeitig auch durchaus machbar, wenn man sich eben die Chancen einer solchen neuen Kategorie anguckt. Wenn man jetzt an die letzte Interzoo denkt und an die Interzoo, die nächstes Jahr bevorsteht. Auf der letzten Interzoo, da gab es eben auch schon hier und da Produkte, die auch so ein bisschen in die Richtung gingen, allerdings vorrangig eben wirklich als Topping. Ihr habt das Ganze habt begonnen mit dem Topping, habe dann ein Alleinfuttermittel analog dazu eben auch entwickelt. Was denkst du jetzt, wenn wir auf das nächste schauen, wird das eigentlich, also alle sind ja auf der Suche, egal ob Fachjournalisten oder Fachhändler oder Systemzentralen, alle sind auf der Suche nach dem neuen Trend. glaubst du, das wird auf der Interzoo nächstes Jahr einen deutlich größeren Raum einnehmen als Produktkategorie?
Stefan, warst du in Bologna zufälligerweise auf
nein,
dem Zoomarkt?
Nein.
Musst auch nicht, alles gut. Wird auch viel drüber geredet, da muss man nur gut zuhören, dann kriegt man das meiste mit. Also es gibt einen Namen, den habe ich am häufigsten gehört, wobei meine Bubble natürlich, gell, ist auch klar, gell, also meine Bubble, aber den habe ich nicht selber ausgesprochen, aber so gut wie alle Gesprächspartner, und ich hatte das gesamte Who is Who, fast das gesamte Who is Who der Branche irgendwie in Gesprächen in dieser Zoomark in diesen 2-3 Tagen. Butternut Box aus UK. Macht wahnsinnig viel Werbung in Social Media. Und Freshpet ist sehr weit weg, um mal einen zweiten Namen zu nennen. Aber die haben jetzt auch das letzte Quartal wieder mit Wachstum abgeschlossen, haben auch ein Minus, das ist klar, das wird dann immer zerrissen und so weiter. Aber, und jetzt komme ich auf eine ganz klare Antwort, ganz klar. Das Next Big Thing, also der Hot Shit, und nie, das sage ich nicht, weil ich jetzt da investiert bin und wir uns seit Jahren den Hintern aufreißen dafür. Das ist natürlich auch eine Hinderung, ein Grund. Aber alles, was ich vom Markt höre, ist, dass wir so ähnlich wie Beyond iPhone oder so, was soll da kommen? Ja? Und bei Beyond Trockenfutter und Beyond Dose kommt Gently Cooked. Bin ich 100% überzeugt. Weil das, und jetzt komme ich auf ganz einfache, warum, wie komme ich da drauf? Es ist nicht teurer. Ganz im Gegenteil, es wird sogar in Teilen billiger als die sehr teuren Dosen. Es ist wesentlich convenienter, auch als Butternut-Box, weil wir müssen nicht gefrieren. Das Gefrieren ist einfach eine Katastrophe, energetisch gesehen, kostentechnisch eine Katastrophe und ehrlicherweise auch, why? Warum soll ich meine Tiefkühltruhe oder meinen Schrank für Hundefutter verwenden? Also da hört es für mich echt auf, vom Verständnis und auch von dem Finanziellen her. Gerade wenn jeder sagt, ich muss meinen Gürtel enger schnallen, ich habe weniger Geld oder so. Also es ist convenienter, es ist günstiger und das ist natürlich der wichtigste Grund. Der Hund liebt es. Schau mal in den USA, die Entwicklung der letzten 5 Jahre. Also nach unbestätigten Aussagen habe ich jetzt eine Zahl von über 4 Milliarden Euro Größe des Gently Cooked Marktes gehört. 4 Milliarden innerhalb von den wenigen Jahren, wo Freshpet auf den Markt gekommen ist. Es gibt 5, 6 Marken, die das maßgeblich trällern. Komplett gekühlt. Und jetzt kommt meine Sicht, Stefan, die wird auch deine Hörer bestimmt interessieren, ob ich recht habe, sagt die Zukunft. Ich bin ganz sicher, dass in Europa wir nicht nur, weil wir die höchsten Strompreise der Welt haben, also das wissen wir ja alle, sondern weil ich überzeugt bin, dass wir einfach und schlicht keine so großen Tiefkühltruhen haben wie die Amerikaner. Freshpet wird keinen Siegeszug in Deutschland und im Dachraum und in Europa mit sich bringen, sondern wir müssen intelligente Lösungen finden, die in Europa für den Hundebesitzer und für die kleineren Räumlichkeiten, kleinere Tiefkühltruhen und so weiter umsetzbar sind. Und das ist eindeutig ungekühlt haltbar, ohne Abstriche bei der Qualität, gently cooked. Das ist ganz klar die Zukunft.
Wirklich spannend, Klaus. Und ein anderer Gedanke, der mir gerade noch gekommen ist, das ist natürlich auch nochmal der Aspekt, du hast sehr stark vom Endverbraucher aus argumentiert und wie es für ihn am praktischsten, platzsparendsten in der Tiefkühltruhe oder eben auch am günstigsten ist. Ich komme auch mal nochmal in Richtung Fachhandel. Ist ja auch immer die Frage, wie geht der Fachhandel mit solchen Produkten um? Weil immer dann, wenn der Fachhandel sich eine Tiefkühltruhe oder einen Kühlschrank bei Alternativprodukten dorthin stellen muss, um bestimmte Produkte einer Marke vorzuhalten, hört es ja in einigen Fällen auch schon wieder auf. Und ich will gar nicht erst an Stromausfälle denken, wie ich kürzlich selbst einen in Köln erlebt habe. Also schlussendlich ist es ja immer die Frage, wie kommt dann das Produkt in den Fachhandel, wie kommt es zum Endkunden, wie kann die Kühlkette aufrechterhalten werden, gerade bei TK-Produkten. Das sind sicherlich dann nochmal andere Fragen, mit denen sich natürlich viele auch schon beschäftigt haben, die im BAF-Bereich entsprechende Produkte auch offerieren, aber ist natürlich nicht immer unbedingt die beste Wahl. Vielleicht zum Abschluss mal noch eine Frage. Zunächst mal bezogen auf euch und auf die Marke. Was plant ihr als nächstes? Also du hast eben schon auch eine neue Produktionslinie angesprochen. Also geht es da sehr stark auch um das Ingenieurswissen und die Optimierung des Ganzen? Oder geht es auch schon wieder um neue Produkte, Varietäten?
Also ehrlich gesagt, neue Varianten hat die Branche, sieht sie seit 10 Jahren mehr vom Gleichen. Das ist, ich sage nicht langweilig, aber das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist viel höher. Ich habe 2 bis 3 Strategien oder nicht, die Strategie besteht aus 2 bis 3 verschiedenen Säulen. Die erste ist ganz klar jetzt, diese erste Hürde zu überwinden. Dazu muss ich First Mover finden, Marken, die Ja sagen dazu, die zusammen einfach wirklich diesen Wandel anstoßen. Dazu braucht man relativ viel Energie, ehrlicherweise auch einfach Geld, Werbe- und Marketing-Power. Das ist ganz klar die Aufgabe von uns, weil wir auch wissen, why. Wir wissen den Reason why. Der zweite Punkt ist, dass wir dann sicherlich nicht nur mit der zweiten Anlage, aber auch in Zukunft unser Sortiment diversifizieren. Da hast du vollkommen recht, weil die Endkundin ist heutzutage, ich sag, verwöhnt. Ja, also wenn man halt gewöhnt ist, in Anführungsstrichen, sowohl bei Hund als auch bei Katze de facto immer ein ultra breites Sortiment zu haben, ja, dann ist natürlich unser Schmalhans-Sortiment mit 4, 5 Sorten Alleinfuttermittel noch natürlich viel zu klein. Und da hast du recht, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, und der ist aus meiner Sicht der wichtigste, also die ersten zwei müssen klappen und funktionieren. Der dritte Punkt ist, Stefan, dass wir ganz klar dezentral Anlagen aufbauen wollen, und zwar in ganz Europa, in Deutschland, in ganz Europa. Ganz klar unser Ziel, weil wir sind überzeugt von der Richtigkeit dieser Investition, also jetzt etwas für die Inhaber und Geldgeber und unter den Hörerinnen. Also unser CapEx ist einfach 30-50% billiger, je nachdem, und die OPEX ebenfalls, weil wir schlichtweg sehr lean sind. Also also wer das einmal gesehen hat und weiß, wie sonst eine Dosenfabrikation oder auch eine Trockenfutterfabrikation läuft, das sind gigantische Investitionen im hohen zweistelligen Millionenbereich mit wahnsinnig viel Maschinen, Beton und so weiter. Und bei uns ist es so lean, dass es am Anfang die Leute gar nicht glauben können. Und ich kenne wirklich jetzt schon sehr viele, und ich bin ganz sicher, wir werden noch viele, viele andere finden, die auf den Zug aufspringen. Weil, und das, da mache ich überhaupt keine Illusion, wenn ich wirklich in den nächsten 10 Jahren diese 1 Million Tonnen CO2 einsparen will, wir viele, viele andere Produktionen brauchen, die ich und wir weder finanzieren können noch bedienen können. Das müssen andere tun. Und das tun natürlich, und jetzt komme ich zu so einem kleinen Spoiler, das müssen natürlich die tun, die auch wirklich dran glauben. Also das heißt, sind das meistens nicht diejenigen, die in Dosenfutter investiert sind, sondern diejenigen, die halt sagen, okay, wir sehen hier eine echte neue Chance und wir wollen diesen Markt, diesen blauen Ozean, du kennst die Logik, roter Ozean, blauer Ozean, den blauen Ozean, der wächst ja mit dem Angebot, wächst die Nachfrage, und so einen Markt haben wir im Petfood-Bereich schon lange nicht mehr gesehen, Stefan. Also jedenfalls ich kenne keinen, ja. Grand Prix ist durch und ja, bitte.
Also spannend auf jeden Fall. Und da ist natürlich wirklich die mittelfristige, langfristige Perspektive wirklich relevant. Und da bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie das Ganze stattfinden wird und wer dann letztendlich vielleicht auch neu in diese Kategorie vorstoßen wird. Weil natürlich klar ist, diejenigen, die sich ja neu erfinden und transformieren wollen, die sind sicherlich auch dabei, selbst wenn sie bisher vielleicht eher auf konventionell hergestelltes Dosenfutter oder Trockenfutter setzen. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die ähnlich wie wir es in der Automobilbranche auch sehen, dann eher auf den Verbrenner setzen. Und wobei natürlich immer die Frage ist, ob dann eben die eine Futterart gegen die andere Fütterungsart eben auszuspielen ist oder ob es vielleicht nicht auch ein Nebeneinander her dieser verschiedenen geben kann. Kommen wir mal so ein bisschen oder spielen wir mal so ein bisschen noch Wunschfee am Ende des Ganzen. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest für die Heimtierbranche, für vielleicht auch die weitere Entwicklung dieser Kategorie, aber ich will dich ja gar nicht zu weit im Voraus beeinflussen, was wäre dieser Wunsch?
Boah, okay, echt gute Frage. Die berühmte Wunschfee mit einem Stock. Also die Sense of Urgency, der Call to Action, also wichtige Leute der Branche zusammenbringen, der Influencer, Markeninhaber, ja, und mit denen wirklich mal in die Tiefe von der Branche zu gehen, wie sie in 10, in 15 Jahren auszusehen hat. Wie sie, wenn wir 2045 klimaneutral werden wollen, ich diskutiere das Ziel gar nicht, ja, aber wenn wir 2045 klimaneutral, wie sieht dann die Pet-Branche aus? Das wäre mein Wunsch. Dass wir endlich mal dahin kommen, vom Ende her zu denken. Wir meistens wedelt der Hund mit dem Schwanz. Nee, also umgekehrt, ich meine es mit dem Hund, so. Aber wir müssen schauen, dass wir wirklich, und wir haben das meiste Wissen da, Stefan, und fast alles Futter, was wir heute, und damit schließe ich jetzt auch, was wir heute anbieten, ist nur dank fossiler Energie möglich. Nur dank Erdgas. Ich rede gar nicht vom Preis. Ich rede von der Verfügbarkeit und der Verwendung. Und Heizöl im weitesten Sinne. Und Strom ist nett, aber okay. Und ganz offen, der Wald, das ist auch durch für meine Begrifflichkeit, seitdem der Wald so krank ist, können wir ihn nicht noch als regenerative Energiequelle missbrauchen und alle auf einen Holzvergaser umstellen. Also da hört es doch auf, das wird nicht gehen. Wir müssen dahin kommen, kreislauffähige, voll mit regenerativer Energie produzierte, hochwertige Futtermittel zu haben. Mein Wunsch wäre, mit den wichtigen Leuten der Branche die Frage der klimaneutralen Branche zu diskutieren.
Spannend auf jeden Fall. Und das auch abseits aller gesetzlichen Vorgaben, die es ja natürlich teilweise ohnehin schon für Unternehmen gewisser Größenordnung gibt, was den Nachhaltigkeitsbericht und die Berichtspflichten betrifft. Also wirklich spannend auf jeden Fall. Und ich bin da natürlich auch guter Dinge und auf der anderen Seite auch gespannt, weil ich solche Initiativen ja in der Branche auch durchaus sehe. Und du bist da einer der Vorreiter und derjenige, der dann oft auch unterschiedlichste Personen zusammenbringt. Und dementsprechend wünsche ich dir jetzt erstmal natürlich viel Erfolg weiterhin mit
Danke.
deinen unterschiedlichen Projekten und auch deinen hehren Ansprüchen, die du aber immer sofort mit der Praxis idealerweise verbindest. Also das ist wunderbar und gut zu sehen. Und ich bin schon sehr gespannt drauf, was wir noch von dir hören werden und was wir natürlich auch von deiner Marke hören werden. In dem Sinne, vielen Dank auf jeden Fall. Es war wirklich ein toller Austausch, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und es bringt mich immer wieder aufs Neue weiter, wenn wir irgendwie diskutieren können. Und sicherlich können wir das sicherlich an irgendeiner Stelle auch mal wieder in der Realität fortsetzen und umsetzen.
Vielen, vielen Dank, Stefan. Es hat mir nicht nur Freude gemacht, sondern ich bin sicher, dass wir mit diesem Podcast in 5 Jahren oder wann auch immer mal zurückdenken und sagen, damals haben wir es schon diskutiert und geredet. Oder auch, ich habe Unrecht, das kann auch sein. Aber ich finde es total spannend, diese Duftmarke heute gesetzt zu haben.
Eine Duftmarke. Also dementsprechend werde ich jetzt den Juni 2030 vormerken. Werden wir hoffentlich auch wieder gemeinsam zurückblicken. Ja, es wird so oder so ausgehen. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, weil wir sehen ja schon, dass die Branche an sich sehr innovativ ist, dass auf der anderen Seite auch die Endkunden sehr ja, bereit dazu sind, auch mal Neues zu testen und auszuprobieren. Und jetzt gibt es natürlich wirtschaftliche Unwägbarkeiten. Es gibt auch gewisse Unsicherheiten, die hinter manche Entwicklungen dann, was Zeitverläufe betrifft, erstmal so gewisse Fragezeichen machen. Aber auf der anderen Seite sind die Grundvoraussetzungen ja schon mal gut. In dem Sinne sage ich herzlichen Dank und auf bald.
Auf bald. Auf Wiederhören.